Jetzt spricht zu Ihnen Herr Professor Tschatscher hier rechts neben mir über die Diagnostik. Und da sind wir natürlich sehr interessant, was die Diagnostik insgesamt zu bieten hat.
Ja, liebe Frau Stank, lieber Herr Hocher, herzlichen Dank auch für die Möglichkeit hier zu diesem Vortrag Pankreastumoren, Diagnostik individuell nach Leitlinien, Bildgebung und Labor. Das ist eigentlich wirklich ein sehr schwieriges Thema, weil es auch ein sehr schwieriges Thema für uns Ärzte ist. Was haben wir denn für Ziele in der Diagnostik? Wir wollen natürlich erstmal einen Pankreastumor möglichst früh entdecken. Wenn wir ihn früh entdecken, kann ihn der Chirurg hoffentlich ja auch heilend entfernen. Das ist unser primäres Ziel. Dann wollen wir natürlich, ist ja nicht so ganz einfach bei der Bauchspeicheldrüse, weil es gibt ja auch Tumoren, die sind durchaus ja nicht bösartiger Natur, sondern auch Entzündungen. Wir würden die gerne unterscheiden, was uns nicht immer gut gelingt heutzutage. Dann haben wir festgestellt, dass es sich um einen bösartigen Tumor handelt. Dann wollen wir natürlich feststellen, kann denn der Chirurg den noch gut entfernen oder operiert er und muss dann bei der Operation sagen, leider ist das zu fortgeschritten, ich konnte ihn nicht entfernen. Das ist ein Schicksal, was wir natürlich den meisten Patienten gerne ersparen wollen. Und dann wollen wir natürlich klären, hat der Tumor schon Absiedlungen gebildet. Und die Bauchspeicheldrüse ist ja wirklich ein Organ, was für uns extrem schwer zugänglich ist. Also von der Anatomie, es liegt ganz weit hinten, da vorne liegt der Darm mit der ganzen Luft und der Magen. Wir kommen schlecht hin. Die Tumoren sind, auch wenn sie noch sehr klein sind, schon ganz, ganz bösartig, was wir von anderen Lokalisationen von Darmtumoren so eigentlich auch nicht kennen. Und wenn der Chirurg operiert, dann operiert er immer so am Rande, weil dahinter kommt dann nur noch die Hauptschlagader und die kann er ja auch schlecht mit entfernen. Also er arbeitet da immer in einem sehr engen Bereich. Und wir reden über Bildgebung und Labor und wir reden eigentlich fast nur über Bildgebung. Das Labor spielt in der Diagnostik nahezu keine Rolle. Wir haben in der Bildgebung ja mittlerweile eine Anzahl an verschiedensten Möglichkeiten, Computertomographie, FDG, PET und was es denn alles so gibt. Und wir haben auch bei den Laborparametern eine Anzahl von möglichen Laborwerten, die wir erheben können, die hilfreich oder nicht hilfreich sind. Das alles durchzugehen, würde natürlich übersteigen. Ich will es mit Albert Einstein halten. Er hat mal gesagt, man soll die Dinge möglichst einfach und verständlich machen, aber nicht einfacher. Und so ist es auch. Es ist einfach nicht einfach in dieser Situation. Der Herr Professor Herrmann hat Ihnen ja schon erzählt, dass bei den Tumoren der Bauchspeicheldrüse, es gibt einmal die soliden, also die als fester Anteil wachsen und es gibt die zystischen Raumforderungen, das sind wie Zysten wachsen. Und Sie sehen hier diese ganze Anzahl, was es denn so in der Bauchspeicheldrüse denn alles geben kann. Und das zu diagnostizieren, bevor der Chirurg das schneidet, ist nicht immer möglich. Es gibt aber drei Blockbuster, das sind das duktale Adenokarzinom. Wenn wir über das Pankreaskarzinom reden, reden wir in über 90% über dieses duktale Adenokarzinom. Dann die chronische Pankreatitis, also die Entzündung, gar kein Krebs, gar kein Karzinom, sondern tatsächlich nur eine Entzündung. Und bei den zystischen Raumforderungen, das Gros sind Pankreas-Pseudozysten nach einer durchgemachten Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und die wiederum zu unterscheiden von diesen ganzen Zysten ist auch extrem schwierig. Was sagt die Leitlinie? Die wird ja dieses Jahr aktualisiert, ist aber noch nicht draußen, insofern gilt noch die von 2007, aber daran wird sich eigentlich gar nichts ändern. Bei Tumorverdacht haben wir den Ultraschall, über eine Magenspiegelung, haben wir die Computertomographie, haben wir die Kernspintomographie und haben wir letztendlich diese ERCP. Was man eigentlich genau einsetzen soll, dafür gibt es eigentlich auch keine großartig guten Untersuchungen. Können wir heutzutage schon in der normalen Bevölkerung, bevor überhaupt ein Tumorverdacht auftritt, denn vielleicht Untersuchungen machen, um frühzeitig zu entdecken, wie wir das beim Brustkrebs oder beim Darmkrebs ja machen können, mit der Darmspiegelung und der Mammographie, das können wir nicht. Das können wir nicht, das haben große Studien auch gezeigt, jeder Laborparameter hat sich heute als nicht hilfreich erwiesen. Und auch molekularbiologische Screening-Parameter, da war mal angedacht im Stuhltest auf Karas, das hat sich auch nicht bewahrheitet. Also wir können sozusagen die Frühformen gar nicht so gut erkennen, wir sehen die einfach nicht. Können wir bei Risikopatienten, also nicht sozusagen der normale gesunde Patient, aber Patient, der ein hohes Risiko hat, der Hermann hat Ihnen schon ja erzählt, was es da für Patienten gibt mit HNPT-Lynch-Syndrom, Patienten mit einer anderen Form von Polyposis, hereditäre, also die vererbbare Form der Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das Risiko liegt hier beim 70. Lebensjahr so bei 40-44%. Wiederum keine 100%. Ne? Das ist auch schwierig, jemanden zu raten, sich komplett die Bauchspeicheldrüse entfernen zu lassen, der ein 40-prozentiges Risiko hat bei der chronischen Pankreatitis und beim Diabetes mellitus Typ 2. Und hier gibt die Empfehlung eigentlich nur, es kann sinnvoll sein, bei Hochrisiko Gruppen hier ein Screening zu machen, aber welches soll man denn machen? Ultraschall reicht sicherlich nicht, eine ERCP kann man schon gleich gar nicht machen. Es läuft so ein bisschen darauf aus, hinaus auf jährliche Kernspintomographie-Untersuchungen. Aber auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Bei Beschwerden ist die Sache relativ klar. Da soll man natürlich Untersuchungen machen, aber was sind denn typische Beschwerden für einen Pankreastumor? Es gibt eben nicht die typischen Beschwerden. Es gibt die Oberbauchschmerzen, die so gürtelförmig ausstrahlen. Das kann aber alles sein von einer Magenschleimhautentzündung bis zu gar nichts, bis eben schon zu einem sehr fortgeschrittenen Pankreastumor. Das kann der neu aufgetretene Diabetes sein und die sollten sozusagen eine Diagnostik triggern. Wenn wir diese Beschwerden haben, sollten wir bei hohem Verdacht, Ultraschall plus Computertomographie machen. Also sobald Beschwerden da sind, die in dieses Raster passen könnten, klar, dann werden Untersuchungen gemacht. Und sobald eine Gelbfärbung auffällt oder wir im Labor sehen, dass ein gewisser Gallenstau besteht, wird natürlich sofort jeder Arzt weiterführende Untersuchungen, im Wesentlichen immer Ultraschall, CT, durchführen lassen. Hier sehen Sie zum Beispiel, hier ist der Gallengang, hier ist der Bauchspeicheldrüsengang und hier sitzt so ein kleiner Tumor. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben und auch die Leitlinie gibt vor, Ultraschall, Endosonographie, Multidetektor, CT, Kernspin, MRCP und ERCP. Ich komme zum CT zunächst mal und da hat es ja eine Revolution gegeben in den letzten. Das CT ist ja gar nicht so alt, ne, das kommt aus den 70er Jahren, damit war das schwierig. Und mittlerweile haben wir diese Multidetektor-Spiral-CTs. Das heißt, wenn Sie früher vor 1998, haben Sie um eine 5 mm Schichtdicke zu erhalten, 70 Sekunden mussten Sie da die Luft anhalten, es war fast nicht möglich. Mit den neuen Geräten haben Sie Akquisitionszeiten von 13 bis 3 Sekunden. Also minimal die Spule, das fährt einmal durch und dann ist auch alles gesehen. Und deswegen ist die Computertomographie so ein beliebtes Verfahren bei den Ärzten, weil es extrem schnell geht und weil es extrem reproduzierbar ist. Das CT-Bild sieht in Shanghai genauso aus wie hier. Röntgentechnische Assistentin kann ein bisschen was an der Spannung drehen, vielmehr kann die an dem CT, an dem Ablauf, an dem technischen Ablauf gar nicht ändern. Deswegen ist es für uns immer wieder so nachvollziehbar. Und was Sie als Betroffene sicherlich auch schon mal gemacht haben, ist dieses CT und es gibt es als monophasisches CT, wo sozusagen nur eine Phase, Patienten kriegen ja immer standardmäßig 120 Milliliter Kontrastmittel, über eine Vene gespritzt, Sie kriegen das 4 Milliliter pro Sekunde, das wird an eine Pumpe angeschlossen und dann kann man das CT fahren, bevor man Kontrastmittel gespritzt hat, man kann es in der Parenchyma, also in der arteriellen Phase fahren, nach 30 bis 40 Sekunden hat dieses Kontrastmittel durch den Kreislauf die Bauchspeicheldrüse erreicht, fahren oder man kann es in der portalvenösen Fahren, wenn das Blut schon sozusagen aus dem Parenchym größtenteils in der Vene ist, in der abfließenden Vene. Und diese portalvenöse Phase, das ist für uns eigentlich so das Interessanteste. Zur Diagnostik nimmt man immer das biphasische CT, die Parenchymphase, arterielle Parenchymphase und die portalvenöse Phase. Hier ein Bild, Sie erkennen gar nichts, wir erkennen auch kaum was, die Bilder sind nämlich auch nicht so einfach, aber man sieht hier einen gestauten Gallengang, das ist relativ prima und hier sieht man dann den Tumor, das ist relativ gut zu erkennen, das ist relativ gut zu diagnostizieren, aber es ist auch für die vermeintlich charakteristischen Bilder auch wirklich nicht einfach für den Radiologen. Hier ein anderes Bild, ein Tumor im Pankreasschwanz hier, der schon zu Perfusionsdefekten in der Milz, also hier haben Sie hier, das ist die Leber, hier ist die Bauchspeicheldrüse, hier ist die rechte Niere, linke Niere und hier ist die Milz und hier sehen Sie so dieses Gewebe plus, das ist dieser Pankreastumor. Hier sieht man aber einen gestauten Gang, aber man sieht nichts. Und wenn man trotzdem den Verdacht hat, dann muss man eben ein Stück weitergehen, dann muss man eine kernspintomografische Untersuchung sehen. Und die kernspintomografische Untersuchung ist nochmal eine ganze Ecke schwieriger, weil da gibt es von Gerät zu Gerät und insbesondere von Klinik zu Klinik und von Radiologen zu Radiologen gewaltige Unterschiede. Der Herr Gahr aus München, der sagt immer, die Kernspintomographie ist ein Ferrari und die meisten fahren den mit dem ersten Gang rückwärts. Also das hängt wirklich davon ab, wie viel Mühe sich jemand damit gibt, welche Phasen er fährt, welche Sequenzen er fährt, ob er Diffusion macht, nicht Diffusion. Und Sie sehen hier, können Sie es erahnen, dass hier ein kleiner Tumor ist, Sie können es dann hier rausarbeiten in der diffusionsgewichteten Sequenz, sind Sie hier das Pankreaskarzinom. Und das kann man heute rausholen, das muss aber jemand auch mit Liebe machen. Und das Gute bei der Kernspintomographie ist, dass man auch das Gangsystem sieht. Man sieht nicht nur wie bei der CT im Wesentlichen das Organ und das umliegende Gewebe des Organs, sondern man sieht hier auch die Gänge. Sie sehen hier die Gallengänge und Sie sehen hier den Bauchspeicheldrüsengang. Hier beim Pankreaskarzinom sehen Sie diese Engstelle, diese Unterbrechung des Bauchspeicheldrüsengangs. Hier sehen Sie sogar schöne Steine im Gallengang. Das ist sozusagen, die Bauchspeicheldrüsengang ist normal. Also das kann man in der Kernspin sehen. Der Nachteil beim Kernspin ist, Sie liegen da natürlich eine halbe, dreiviertel Stunde. Die Akquisitionszeiten sind extrem aufwendig. Damit kann man natürlich das geht nicht so schnell wie das CT, da kriegt man nicht so viele Patienten durch. Und wenn Sie einmal veratmet haben, dann steht der an seinem Bildschirm und sieht, ist nicht so gut, muss ich nochmal rein, nochmal wiederholen. Da zieht sich so eine Untersuchung ziemlich lange hin. Wenn die aber optimal gelaufen ist, ist das Kernspin natürlich die bessere Methode. Für die Menge an Untersuchungen, die auf uns zukommt, ist das zum jetzigen Zeitpunkt nicht geeignet. Hier sehen Sie ein anderes Beispiel, hier sieht man klar den Tumor, das ist relativ einfach zu erkennen, das sieht man aber auch im CT. Differentialdiagnose, also wenn es darum geht, wie kann ich es unterscheiden, muss ich denn immer überhaupt unterscheiden? Man sagt nach der Leitlinie, auch daran wird sich nichts ändern, muss ich denn eine Probe entnehmen, wenn ich ein charakteristisches Bild in der Bildgebung habe? Und ich denke, das ist ein Pankreastumor. Da muss ich auch gar nicht punktieren, dann kommt der Chirurg sofort zum Zuge, weil auch wenn die Histologie negativ wäre, weil man hat ja keine hundertprozentige Sicherheit bei der Probenentnahme, dass man auch wirklich getroffen hat, und der Herr Herrmann hat Ihnen ja gezeigt, wie viel Bindegewebe da immer ist, würde der Chirurg natürlich auch immer operieren. Natürlich, wenn wir sagen, das ist so fortgeschritten, dass man nicht operieren kann, dann braucht man natürlich die feingewebliche Untersuchung und die Sicherung. Und das wird heute im Wesentlichen über die Endosonographie gemacht oder Punktion von Metastasen, so ein Ultraschall gesteuert. Schwieriger wird es bei der chronischen Pankreatitis, weil die chronische Pankreatitis kann einen entzündlichen Tumor haben. Es kann aussehen wirklich wie ein Pankreaskarzinom und es ist nur eine entzündliche Schwellung der Bauchspeicheldrüse. Und da braucht man sicherlich auch vor der Operation die Probenentnahme. Hier ein Beispiel für die Endosonographie. Hier sieht man den Tumor. Das ist ein Gerät, was auf einem einem Gastroskop, also bei der Magenspiegelung aufgebracht ist. Und dann sticht man hier mit der Nadel in dieses Gewebe hinein und kann dann eben Proben entnehmen. Und der Pathologe kann dann sagen, das ist ein Pankreaskarzinom oder das ist etwas anderes. Die Untersuchungsergebnisse sind hier sehr gut, aber eben nicht 100%. Es gibt noch einen Kolibri, den es seit neuestem immer zu bedenken gibt. Das ist die Autoimmunpankreatitis. Sie sehen hier auch schon eine geschwollene Bauchspeicheldrüse hier. Das nennt man also Sausage-like, wie so eine Wurst. Und das ist eine Autoimmunerkrankung, die auf Cortison hervorragend anspricht. Das kannten wir nicht. Wir kannten aber Patienten, wo der Pathologe hinterher gesagt hat, ist doch kein Karzinom. Und diese Erkrankung, die kann man heute, an die muss man immer denken, die kann man heute diagnostizieren und die kann man relativ gut behandeln. Wenn jetzt zu den zystischen Raumforderungen komme, haben der Herr Hermann Ihnen ja auch schon gesagt, diese zystischen Raumforderungen, da gibt es einen Sack voller zystischer Raumforderungen. Kann man sich auch nicht alles merken, ist auch nicht so wichtig, aber man muss schon als Arzt dann wissen, wie hoch ist denn das Risiko, dass aus dieser zystischen Raumforderung denn dann Karzinom wird. Kann ich das denn belassen oder muss denn jeder dann operiert werden? Mit den neuen CTs, die wir haben, sehen wir halt sehr viele zystische Raumforderungen in der Bauchspeicheldrüse. Und das macht die Sache so schwierig. Wichtiger Faktor ist natürlich das Alter, Geschlecht und eine frühere Pankreatitis. Ich zeige hier so ein Beispiel, das ist so der Klassiker. Hier kommt Schleim aus dem Ausführungsgang, das ist eine sogenannte IPMN, sieht man hier im Pankreas-Schwanzbereich. Geht vom Hauptgang aus, muss operiert werden, keine Frage, ist auch ein junger Patient. Hier eine 83-jährige Patientin mit dieser mikrozystischen Läsion hier im Schwanzbereich. Das hat ein extrem niedriges Risiko, bösartig zu entarten. 83-jährige Patientin wird kein Mensch operieren heutzutage. Hier sehen Sie es nochmal in der Kernspintomographie. Hier etwas anderes, eine 47-jährige Patientin mit einem muzinösen Zystadenom. Das ist eine obligate, also daraus wird irgendwann mal sicherlich das bösartig werden. Die Frau ist 47 Jahre alt, die muss operiert werden, ganz klar. Hier in der Kernspintomographie auch nochmal zu sehen, diese Zyste hier. Und dann hier ein anderes Beispiel, das sieht genauso aus, hier auch eine Zyste hier im Schwanzbereich, aber das ist keine Zyste, das ist ein neuroendokriner Tumor. Also Sie sehen, allein aufgrund der Bildgebung und auch aufgrund der Labor, es ist nicht immer so ganz einfach und sicher, sich da festzulegen. Hier ein anderes Beispiel, ja, Zysten hier im Kopfbereich. Wunderbar, ist das denn ein muzinöses Zystadenom? Gar nicht. Das ist eine Pseudozyste nach einer chronischen Pankreatitis. Und das sehen Sie der Zyste jetzt nicht unbedingt an, das können Sie in der Bildgebung gar nicht so hundertprozentig sagen. Da müssen Sie wissen, hat der Patient schon mal eine Pankreatitis gehabt? Ja, nein. Sie sehen, die Diagnostik hier ist einfach schwierig. Genau. Und hier haben wir ein anderes Beispiel, aufgestauter Bauchspeicheldrüsengang. Hier würde man denken, das ist vielleicht eine IPMN, ist es aber gar nicht, das ist ein ganz banales Adenokarzinom, duktales Karzinom. Also Sie sehen, die Bildgebung, die Diagnostik ist schwierig. Wenn ich jetzt aber dann die Diagnostik habe, dann geht es mir natürlich nicht darum nur, was ist es, sondern kann es denn der Chirurg denn noch entfernen? Und ein wesentlicher Punkt ist natürlich, sind Fernabsiedlungen da, sind Metastasen da, dann macht die Chirurgie natürlich weniger Sinn, weil dann wird die Prognose einfach mehr von den Metastasen und nicht von dem Primärtumor bestimmt. Die andere Situation ist, es sind zwar keine Metastasen da, aber dieser Tumor sitzt an so einer ungünstigen Stelle, dass er eben Gefäße infiltriert wie hier, dass die Operation auch dann nicht sinnvoll ist. Und das festzusetzen ist auch nicht immer so ganz einfach. Es geht immer darum, die Gefäße, die Arterien, die Venen die gelten nicht als Kontraindikation, aber die Arterien, die dort laufen, wenn die betroffen sind, dann macht eine Operation aus heutiger Sicht keinen Sinn mit den neuen Chemotherapien, die heute Nachmittag aber vorgestellt werden. Wenn man dann möglicherweise in Zukunft eine Tumorreduktion erzielen kann, konnte man ja bisher nicht, kann man jetzt neuerdings, werden vielleicht doch einige Patienten aus dieser nicht operablen Situation in eine operable überführt werden. Zur Ausbreitungsdiagnostik, klar, wenn ich hier sind so Absiedlungen der Computertomographie, das ist ein eindeutiger Befund, hier kann und muss ich dem Patienten natürlich die Operation ersparen, weil ich ihm natürlich nicht helfe, weder seine Lebenserwartung noch seine Lebensqualität in einer Art und Weise verbessern. Und für die Ausbreitungsdiagnostik auch wieder Ultraschall, MRCP, Endosonographie, FDG, PET ist nicht gesichert. Also sehr viele Patienten kommen mit einer PET-Untersuchung und sagen, das ist doch heute Standard. Das ist bei anderen Tumoren, beim Bronchialkarzinom oder bei anderen Tumoren oder Hodgkin, das ist das der Standard, nicht beim Pankreaskarzinom. Ist nicht besonders hilfreich. Ist in der Rezidivsituation manchmal hilfreich, aber grosso modo ist das FDG-PET heute keine Standarduntersuchung beim Pankreaskarzinom. Nachsorge, wie soll ich den Patienten nachsorgen? Es gibt keine festgelegte Nachsorge. Das ist auch immer ein Streitpunkt, immer eine Frage, warum sagt denn mein Arzt nicht zu mir, dass ich regelmäßig kommen soll? Kann nicht zwingend empfohlen werden. Jeder macht natürlich eine Nachsorge mit CA19-9 und Ultraschall, aber wir orientieren uns ja immer an größeren Studien. Wir wollen ja etwas zeigen, dass wir durch unser ärztliches Handeln die Prognose oder die Beschwerden der Patienten irgendwie beeinflussen, und das ist durch keine Studie bisher belegt. Ich möchte zusammenfassen: Vorsorgeuntersuchungen sind nicht etabliert, gegebenenfalls Ultraschall und MRT bei Hochrisikopatienten, bei Warnsymptomen natürlich und hohen Verdachtslevel CT-Endosonographie. Bei nachgewiesener Raumforderung, klar, bestimmt man das CA19-9, aber nur, wenn ich den Verdacht habe, also kein Screening auf CA19-9. Sehe ich einen Herd bei der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung, werde ich natürlich anstreben, den erstmal zu punktieren und werde eine MRCP ergänzen, um das Gangsystem zu beurteilen. Sehe ich einen Herd ohne Pankreatitis, also ohne Bauchspeicheldrüsenentzündung, dann, wenn feststeht, dass der operiert werden kann, dann wird er gleich operiert, wird keine Probe entnommen, zwingend entnommen. Wenn ich unsicher bin, kann ich immer eine Probe entnehmen. Bei zystischen Raumforderungen schwierig, schwierig, schwierig. Auch immer das Alter und die Anamnese, hatte denn schon mal eine Pankreatitis, das muss immer in Erwägung gezogen werden. Zum Staging, also zum Staging der Bauchspeicheldrüsen-Tumoren geht es einmal, ist er denn begrenzt auf die Bauchspeicheldrüse und die Umgebung, und wenn er begrenzt ist, ist er so begrenzt, dass der Chirurg ihn mit hoher Sicherheit entfernen kann, oder hat er schon Absiedlungen gebildet. Eine Nachsorge nach Resektion ist nicht etabliert, Ultraschall und CA19-9 ist etwas aber, was sozusagen gute klinische Praxis ist. Und Verlaufskontrolle bei palliativer Therapie, natürlich Ultraschall und CT. Auch hier ist aber das CA19-9 nicht gesichert. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Tschatscha, für diesen verständlichen Vortrag nach der vorhin etwas schwereren pathologischen Kost. Bevor wir jetzt zu den Fragen aus dem Publikum übergehen, hätte ich noch zwei Fragen voraus. Was ist zu halten von diesen jetzt in der Diskussion befindlichen Mesothelin-Teststreifen? Diese Diskussion ist aus den USA rübergeschwappt jetzt zu uns. Und zweite Frage, einige Labors empfehlen eine Kombination der Tumormarker CA19-9 mit M2-BK. Der M2-BK ist zwar nicht organspezifisch, aber er ist tumorspezifisch. Was ist von diesen zwei Überlegungen zu halten?
Also dafür gibt es keine größeren Studien, die das in ausreichender Sicherheit evaluiert haben, die das hilfreich machen. Man muss sich schützen sozusagen vor, wenn man bei der Normalbevölkerung alles untersuchen würde, dann würden sie ja immer 2, 3 falsche Werte messen. Und diese falschen Werte sind natürlich einfach durch die Statistik bedingt. Wenn man sagt, etwas ist im Normbereich, heißt es ja letztendlich ja nur, sie haben eine gaußsche Normalverteilung und sozusagen Cut-off 92,4 oder so, 92,4 der Normalbevölkerung liegen innerhalb dieses Normbereichs. Aber auch normale Leute liegen in gewissen Fällen außerhalb dieses Normbereichs. Und wenn sie sehr viel messen und machen, dann finden sie, das ist das Problem des Mammographie-Screenings, je mehr sie schauen, umso mehr finden sie. Und sie müssen dann punktieren und finden nicht immer den Tumor. Deswegen, neue Untersuchungsmethoden müssen sich erstmal etablieren, in größeren Studien festgestellt werden, dass die tatsächlich auch hilfreich ist. Und für diese Methode liegen die Daten nicht vor.
Danke. Fragen aus dem Publikum, bitte. Bitte möglichst sich des Mikrofons bedienen.
Herr Professor Chacha, Sie hatten jetzt in Ihren Bildern immer nur Frauen. Sind von Pankreaskrankheiten mehr Frauen betroffen?
Bei den zystischen Raumforderungen mehr. Also bei den zystischen, Raumforderungen, das Gros dieses serösen Zystadenome, das sind vor allem Frauen, sind vor allem ältere Frauen. Und da muss man eben davor aufpassen, dass die nicht irgendwie ruckzuck operiert werden.
Und meine zweite Frage wäre eben, was bedeutet das Wort Raumforderung in dem Kontext?
Raumforderung ist etwas sozusagen, etwas an eine Stelle, was da nicht hingehört. Das kann eine solide, also sozusagen etwas, was ein Gewebe plus. Und man sagt dann, eine solide Raumforderung ist ein Gewebe plus, was Gewebe ist, und eine zystische Raumforderung ist halt eben ein Gewebe plus mit Zysten. Das Raumforderung ist einfach ein Prozess, der an eine Stelle nicht hingehört, den
Dankeschön.
Wir in der Bildgebung sehen.
Dankeschön.
Weitere Fragen bitte.
Also das Verlässlichste für uns ist natürlich, wenn wir eine Gallenstauung sehen. Aber Gallenstauung im Labor und im Ultraschall oder so sehen wir nur, wenn der Tumor in der Bauchspeicheldrüsenkopf sitzt und in der Nähe des Gallengangs. Es können ganz kleine Tumoren sein, die zufällig dort liegen und die führen dann schon zu einem Gallenaufstau. Prima. Weil die kann man früh entdecken, weil die sieht man früh. Sieht früh, dass der Hausarzt sieht früh, dass diese Werte ansteigen, dann macht man die Bildgebung, ist klein, kann man entfernen. Wenn dieser Tumor aber ein Stück weiter daneben sitzt, dann führt er zu einem Gallenstau erst, wenn er viel größer ist. Oder wenn er in der Bauchspeicheldrüsenschwanz sitzt, dann führt er überhaupt nicht zu einem Galleaufstau. Das ist je nach wo der Tumor gerade sitzt. Und es gibt eben nicht die charakteristische Labor und es gibt nicht die charakteristischen Beschwerden. Es gibt Patienten, die kommen mit einem Gewichtsverlust und haben keine Schmerzen oder ein bisschen seit 1, 2 Wochen. Es gibt Patienten, die haben ganz kleinen Tumor und kann sagen, vor 2, 3 Wochen hat das begonnen mit diesen gürtelförmigen Schmerzen. Das ist nicht so. Es gibt leider nicht die typischen Beschwerden, wo wir immer reagieren könnten, sagen, der Verdacht ist sehr hoch, ich schaue nach.
Weitere Fragen?
Das ist zweckmäßig bei chronischer Pankreatitis, die schon über 30 Jahre eine Vorsorge untersuchen lassen, ob sich da eventuell ein Tumor gebildet hat oder nicht, Patienten über 70 Jahre.
Und was man da machen soll, oder was Ihre Frage, bitte?
Ja.
Gut, man wird ja selber ein bisschen beunruhigt sein auf die Dauer. Ne? Also ich denke, dass chronische Pankreatitis-Patienten sollten das schon machen. Das wäre sicherlich das MRT mit MRCP. Es gibt jetzt eine Studie aus den USA, die bei solchen Hochrisikopatienten nachgeschaut hat, und die haben tatsächlich am klinischen Vorgehen etwas geändert. Also das würde man schon empfehlen.
Weitere Fragen? Bitte, wenn es geht, ans Mikrofon treten. Wir hören das dann insgesamt besser. Vielen Dank.
Es geht um diese S3-Leitlinien. Die anscheinend gibt es neue, aber die wohl keine grundlegenden Veränderungen geben.
Nicht in der Diagnostik, in der Therapie. In der Therapie hat sich gewaltig viel geändert, keine Frage. Aber in diesem Teil, sozusagen in der Bildgebung, haben sich jetzt keine großartigen Weiterentwicklungen ergeben. Der eine Labortest, der plötzlich da ist, der uns einen Schritt weiterbringen würde, oder ein neues technisches Verfahren, eine Verbesserung im MRT oder so, die sozusagen unsere ganze Diagnostik über den Haufen werfen würden, den gibt es nicht. Aber punkto Therapie heute Nachmittag, da haben sich gewaltige Veränderungen ergeben.
Aha, gut, das hieß dann, dass man heute Nachmittag noch etwas hört, auch über die, sagen wir mal, klassischen Chemotherapien, Gemcitabin oder eben jetzt...
Professor Geister. Also das ist ja heute Nachmittag bei der Geister berichten, und Gemcitabin heute als Erstlinientherapie bei einem nicht extrem kranken Patienten ist heute nicht mehr Standard. Das hat sich heute geändert. Also heute, die Chemotherapie ist heute einen Schritt weiter, mit deutlicher Verlängerung des Überlebens. Das ist heute Gemcitabine Monotherapie, ist heute wirklich nur für schwer gebrechliche, sehr alte, sehr, sehr kranke Patienten. Für alle anderen Patienten gibt es heute zwei andere Chemotherapien, die eine deutlich längere Überleben gebracht haben.
Ist dieses Vollvox?
Ist Vollvoxerie oder Vollfirinabwandlung und halt das Napaclitaxel mit Gemcitabin. Aber ich will dem Herrn Geisler nicht vorgreifen. Da gab es jetzt auf dem ASCO GI in San Francisco Ende Januar, wurden die Daten präsentiert, und die sind wirklich groundbreaking, also die sind wirklich beeindruckend.
Gut, danke schön.
Also müssen Sie so lange warten.
Sonst noch irgendwelche Fragen, bitte? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich Herrn Professor Chacha recht herzlich danken für diesen wunderbaren Vortrag.
Herr Professor Chacha, ich möchte mich hier auch mal an der Stelle ganz herzlich bedanken für die prima Sprechstunden, die wir immer miteinander abhalten. Und es sind ja ganz viele da, mit denen ich immer komme. Also, dass Sie sich immer so viel Zeit nehmen und es wirklich in Ruhe, und wir kommen uns nie gehetzt vor. Dafür auch mal ein ganz herzliches Dankeschön.